Into this world through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs every cursing sharp toes. We are our mother's savage.
Okay, ihr Lieben, ich glaube, jetzt wird es noch mal spannender. Weil das, was wir jetzt gleich mit euch durchgehen, hat mir Antworten gegeben auf Fragen, die ich wirklich sehr lange hatte, eigentlich über Jahre. Und auch wenn Frauen, die mit uns arbeiten, in unseren Kursen und Workshops waren, haben sie immer wieder diese Frage gestellt, so: Was ist eigentlich zum einen der Grund, also was ist der eigentliche Grund für die Welt, in der wir leben? Ja, also was hat dazu geführt, dass wir an diesen Punkt gekommen sind, dass ich jetzt sage, so schlimm ist es oder so falsch fühlt sich's an? Ja, so weit weg von allem, was sich eigentlich für uns richtig anfühlen würde. Was ist so der Ursprung dahinter? Und wir fangen heute mit der Antwort an. Ich hoffe, dass sie dich auch bewegen kann oder vielleicht etwas auch in dir befriedigt oder einfach auch etwas in dir beantwortet. Es ging zumindest mir so, weshalb wird es hier reingeben. Und es hat gleichzeitig auch nochmal eine ganz andere Perspektive aufgemacht auf diese Frage, ja, wie können wir es denn ändern? Weil in meinen Gedanken war das auch unbeantwortet, so ja, es gibt große Visionen, wie die Welt anders aussehen könnte und wie wir als Frauen eine andere Realität leben könnten, aber gefühlt sind wir immer für mich so weit weg davon gewesen und dann entsteht da so viel Hoffnungslosigkeit. Und ja, durch das, was wir euch gleich vorlesen, bin ich zumindest innerlich da einen Riesenschritt vorangekommen und ich freue mich sehr, das mit euch zu teilen und auch mit euch darüber zu sprechen, wie es euch damit geht. Vielleicht geht es euch genauso, vielleicht auch anders. Ich wünsche uns, dass das, ja, worüber wir jetzt diese Folge und auch die nächste sprechen werden, in euch auch eine Lücke füllen kann. Ja. Magst du mal loslegen, Julia, zu lesen?
Sehr gerne.
Ach so, warte, sorry. Ich wollte auch noch kurz anteasern. Es geht um Vaterschaft, die Frage von Vaterschaft. Super spannend. Und es geht eben auch darum, wie ist es überhaupt passiert, dass wir aus dem Holleland ja ins Patriarchat gefallen sind. So, also das Holleland ist eine Rückerinnerung und es ist natürlich eine fiktive Geschichte. Sie basiert aber auf Lebensrealitäten, die durchaus existiert haben. Ja, also dieses neue Märchen, was wir euch jetzt die letzten Folgen erzählt haben, diese Auslegung von Frau Holle, diese Interpretation einer, ja, einer anderen Welt, einer neuen Welt, ist eben nicht neu, sondern das sind alte Erinnerungen an Dinge, die durchaus, sagen wir mal so, ähnlich existiert haben. Ja, und wie das kaputt gehen konnte, so dass wir bis zur Hexenwunde gekommen sind und darüber hinaus bis heute, das wird erklärt. Und da gehen wir jetzt rein.
So gerne. Ich freue mich jetzt auch gleich sehr darauf. Du kannst sehr gespannt sein, weil vielleicht einiges, was du über Vaterschaft oder über Väter im Kopf hast, vielleicht über Bord geworfen wird.
Oh Gott, oh Gott. Mich hat's getriggert. Und ich liebe es, getriggert zu werden. Aber mich hat's wirklich getriggert. Das noch vorweg.
Hey, also lasst uns mal reintauchen. Auf dem Weg durch die Nacht fragt der Hans nach dem Vater des Kindes. Einen Vater gibt es nicht, antwortete Bertha kurz angebunden. Braucht es auch nicht. Wieso, wollte Hans wissen. Kindergebären ist Frauensache. Das sind die Männer außen vor. Aber ich war doch heute dabei, wandte Hans ein. Doch nicht als Vater, sondern als Helfer und das ist viel wichtiger. Dabei ist es egal, ob als Mann oder als Frau, erklärte Bertha. Vielen Männern graust es jedoch vor solch einer Aufgabe. Sie ängstigen sich vor der Vagina, aus der das Leben hervorkommt. denn sie fürchten, von ihr verschlungen zu werden, wenn diese sich auf Kopfgröße ausweiten kann. Das macht den Männern schon Angst und deprimiert sie zugleich. Du aber hast dich tapfer geschlagen. Aber ein Kind braucht doch einen Vater, eine Familie, gibt Hans hartnäckig und fragte nach langem Schweigen und Nachdenken weiter. Es muss doch einen Vater haben, um zu wissen, woher es kommt. Muss es nicht. Da reicht die Mutter vollkommen aus. Bei uns gibt es nur die Mutterlinie, lehrte Bertha Barsch. Doch Hans schaute skeptisch rein, als Bertha weitersprach. Du hast es doch selbst gesehen. Die Mutter ist der Urgrund, die dunkle Höhle, aus dem das Leben hervorkommt. Deshalb wird die Verwandtschaft nur von der Mutter ausgerechnet. Alle von einer Frau geborenen Kinder sind garantiert miteinander verwandt. Da braucht es die Unsicherheit der Vaterschaft nicht, denn ein Mann ist sich nie ganz sicher, der Vater eines Kindes zu sein. Es bringt nur Ärger und Verdruss. Die Männer sollen sich da nicht so wichtig nehmen. Die Familie, Mutter, Vater, Kind gehört doch zusammen und es war schon immer so, widersprach Hans. War es nicht, drohte Bertha ärgerlich zu werden. Schau dir nur die heilige Familie in deiner Welt an. Sie gilt als Vorbild. Maria ist die Mutter, das ist klar. Wer aber ist der Vater von Jesus? Josef, mit dem Maria verlobt war? Oder Gott? Jesus ist Gottes Sohn, erklärte Hans gewiss. Das heißt, Maria ist fremdgegangen oder wurde von Gott gegen ihren Willen geschwängert. Josef, der Zimmermann ist, ist nur der Ziehvater und nahm auf Weisung eines Engels die Josefs Ehe an. Eine Ehe ohne Geschlechtsverkehr, weil Gott es so wollte. Was für verquere Ansichten, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Da ist nichts mehr von Natürlichkeit, Lust und Begierde. Letztendlich hat Gott seinen leiblichen Sohn hinrichten lassen, ohne etwas dagegen zu tun, obwohl er die Macht dazu gehabt hätte. Aber es muss sich doch jemand um das Kind kümmern, warf Hans ein, und er merkte sofort, dass er etwas Falsches und sehr Dummes gesagt hatte. Doch nicht der Mann, brauste Bertha auf. Um das Kind kümmert sich die Mutter. Alle Frauen und die ganze Gemeinschaft, zu der auch die Männer gehören, helfen ihr dabei. Da können Männer alles für die Kinder tun, für ihre und die aller anderen Männer. Alle Frauen eines Dorfes, einer Gemeinschaft, fühlen sich als Mutter eines Kindes und sorgen sich darum. Das gilt für jedes einzelne Kind. Und die Väter, warf Hans ein. Die meisten Väter, die sich als Väter dünken, sind gar nicht die leiblichen Väter. Und außerdem sind sie viel zu unzuverlässig. Ja, es gibt einige, die machen das gut. Aber das muss nicht unbedingt der leibliche Vater sein. Da ist der Mutterbruder, der Onkel, der oheim viel mehr mit dem Kind verwandt und verhält sich wie ein Vater. Hans schwieg. Es war so ungeheuerlich, was er da hörte, und Bertha setzte noch einen drauf. Väter haben, erklärte sie weiter, nicht selten ihre Töchter geopfert, um ihr Leben zu retten oder ihre Interessen durchzusetzen. Agamemnon, der König von Mykene, opferte seine Tochter Iphigenie, damit die Windstille ein Ende finde und die Fahrt der griechischen Kriegsflotte fortgesetzt werden konnte, um endlich im Trojanischen Krieg die Mütter zu bekämpfen. Jephthas Tochter musste sterben, weil der Vater die Schlacht gegen die Ammoniter für sich entscheiden konnte und das Erste, was ihm nach dem Sieg entgegenkam, seine Tochter war. Wäre es sein Sohn gewesen, dann hätte das der israelische Gott auch verboten. Aber so war es nur eine Tochter, deren Namen im Alten Testament nicht einmal genannt wird. War sie nicht wert, einen Namen zu tragen? Das, was hier geschah, ist im Großen wie im Kleinen geschehen. Die Väter geben ihre Töchter offenbar gern her. Selbst im Märchen vom singenden, springenden Löweneckerchen. Löweneckerchen? Fragte Hans. Eine Lerche, die der Vater für seine jüngste Tochter mitbringen wollte. Dieser Vogel gehörte aber einem Löwen. Dieser wollte den Vater und seine Dienerschaft für diesen Raub bestrafen, töten. Sei denn der Vater gibt ihm das, was ihm zu Hause als erstes entgegenkommt. Der Vater verspricht es, obwohl er besorgt war, dass es seine jüngste Tochter sein könnte. Wie befürchtet, so geschieht es auch. Die jüngste Tochter kommt ihm entgegengesprungen und muss zum Löwen gehen. Dabei hoffte sie, dieses Untier besänftigen zu können. Die Töchter nehmen in diesen Geschichten das Opfer gerne auf sich. Sie gehorchen und trösten ihren Vater noch für solch eine Ungeheuerlichkeit, die ihnen abverlangt wurde, wie auch im Froschkönig. Den Vätern geht es immer nur um Gehorsam und ihre Interessen.
Also wenn man uns sehen würde, wenn es mit Video wäre, wir haben gelacht, wir haben geschmunzelt. Wie geht's dir, Julia? Was denkst du?
Ich dachte zwischendurch an dich, die du zuhörst, was du wohl denkst. Also es ist spannend, weil natürlich, glaube ich, merken wir alle, dass genau das geschieht, was wir eben gesagt haben. Ja, das ist einfach so die Vorstellung, die wir haben, also die ja auch Hans hat, ja, die er da mitbringt, so dieses Papa-Mama-Kind, ja, die heilige Familie, einfach erstmal so komplett auseinandergenommen wird und in Frage gestellt wird. Und das fühlt sich aber richtig an. Ja? Also es fühlt sich nicht falsch an, sondern es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich nicht falsch an, es fühlt sich richtig an. Und das ist, glaube ich, das, was triggern kann. Ja? So. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns schreibt, wie es für euch ist, das so zu hören. Ja, einfach das mal so in Frage zu stellen, ja.
Also, ich habe mal mit einem Mann drüber gesprochen, über diese Idee. Und das ist ein Mann, der total gerne Vater ist und der seinen Kindern auch ein wirklich guter Vater ist. Und der hat es natürlich total abgetan, was ich schon verstehe. Also ich verstehe, dass das ist ein krasser Umbruch in unseren Konzepten. Und ich kann mir vorstellen, dass das für super viele Männer echt schwierig wäre, so, ne, das, so, wenn sich das gesellschaftlich verändern würde. Das Ding ist, warum stellen wir die Männer in den Mittelpunkt? Also für uns Frauen wäre es halt nur leichter, es wäre nur besser. Also weil es ja die Option gibt, dass in diesem Konzept, dass der leibliche Vater Vater sein darf und kann, aber er muss halt nicht.
Richtig.
Und das ist krass, wenn wir uns mal überlegen, was das mit uns Frauen machen würde, wie unglaublich unabhängig uns das machen würde, wie uns das befreien würde. Auch einfach, stell dir vor, es wäre für alle Männer, die Lust darauf haben und die gut darin sind, normal auch eine Vaterschaft anzunehmen, wenn es nicht ihr leibliches Kind ist. Ja, also für auch irgendwann später in der Geschichte, das werden wir nicht vorlesen, gibt es so einen kleinen Jungen, der Hans fragt, hey, magst du mein Vater sein? Und Hans sagt total gerne ja und zieht dann diesen Jungen groß. Und es ist für den Jungen ein Geschenk, aber für Hans genauso. Das, also wie viele, ich meine, wir kennen das auch bei uns in Matriarch, du kennst das, andere Frauen, mit denen wir arbeiten, ich kenne es jetzt nicht so. Also ich muss für mich sagen, so, ich kann viel an meinem Mann aussetzen, aber er ist ein mega guter Vater und da total in seiner Verantwortung. Ne? Also da weiß ich nicht. Und trotzdem, selbst obwohl das so ist, ganz obwohl das so ist, würde es mich und ihn entlasten, in diesem anderen Konzept zu leben, weil es trotzdem immer noch eine Freiwilligkeit wäre, weil es trotzdem mehr Menschen gäbe, die in der Verantwortung für die Kinder wären. Das heißt, wir wären als einzelne Person entlastet, damit wäre auch unsere Paarbeziehung entlastet. Und es wird allen damit besser gehen. So, und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ja, als Mutter, wo du einfach nur Stress mit dem Vater hast, also und wo es einfach, entweder du hast die Verantwortung halt alleine, oder es ist einfach
du hast sie noch nicht mal alleine, sondern du musst auch noch mit einem Typen klarkommen, so der daneben ist. Also was du da schulterst, es würde alles abfallen. So. Und wir Frauen hätten die Kraft, sie in die Kinder zu stecken, ja, oder in was auch immer zu stecken.
Also ja, ich hatte das eben auch, als du das gesagt hast, so, ne, du hast an deinem Mann, kannst alles Mögliche aussetzen, aber er ist so ein guter Vater. Und dann habe ich so an meinen Vater gedacht, der auch ein sehr guter Vater war. Und so im Nachhinein kam mir aber ganz oft, boah, der viel getragen. Ja? Mhm. So auf seinen Schultern lastete wie so alles, was sich um die Familie gedreht hat. Aus natürlich unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube, dass eben viele Väter, die sehr verantwortungsbewusst sind und das alles zwar gut erfüllen, ja, trotzdem einfach oft so viel tragen, dass es, also mein Vater hat sich dann immer wieder einen Ausgleich gesucht, aber ich glaube, es war nicht gesund, mhm. ja, so, dass er das alles alleine tragen musste. Und so, das würde das ja total entschärfen, ja, auch für diese guten, verantwortungsvollen Väter. Ja, also so dieses ganze Konzept, was wir halt haben, dass es auf einer kleinen Familie lastet, ist ja schon mal so der erste Schritt, der einfach für die Gesellschaft total ungesund ist. Und die Großfamilie wäre so das Nächste, ja, aber so das, was in der Holle-Welt, also in der wir jetzt gerade sind, ja, passiert, ist ja nochmal, hat ja nochmal einen größeren Rahmen, ne? So, also ja. Da geht's ja um eine Größe von einem wahrscheinlich Dorf, von vielleicht einer, ne, von einer größeren Community als eine Großfamilie, vielleicht ein kleines Dorf, es wird jetzt sicher kein ganzes großes Dorf sein, aber es ist ja ein natürlicher Radius, der sich so meistens um so einen Clan oder so entwickelt. Und diese Vorstellung ist, also ich glaube, jede von euch, die auch alleinerziehend ist, ja, atmet wahrscheinlich bei dem Gedanken innerlich genauso durch wie ich, weil es einfach so anders, also das Leben so anders verlaufen wäre, ja, wenn ich jetzt als Beispiel als alleinerziehende Mama mit meinen Kindern in so einem Clan irgendwie, ich nenne das jetzt Clan, ich nenne jetzt das den Holle-Clan, in einem Holle-Clan gelebt hätte, gewesen wäre, ja, so, wenn ich in der Holle-Welt gewesen wäre, nur unter diesem Aspekt, wäre das schon so, also so anders gewesen. Und hätte mir so viel mehr die Möglichkeit gegeben, in einem entspannten Zustand zu sein, ja, als Mama. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob ich ein Kind, zwei Kinder, vier Kinder, zehn Kinder um mich rum habe, weil ich weiß, dass es eine Community gibt, dass es ein ganzes Dorf gibt, sozusagen, was sich um all diese Kinder ja auch mitkümmert, ne? Ja. Und so an vielen Stellen ist auch, also bei mir war zum Beispiel eine große entscheidende Frage bei meinem vierten Kind, ob ich das leisten kann. Also ob ich es leisten kann, ein Kind zur Welt zu bringen. Und ich habe danach dann auch nochmal eine Abtreibung gehabt, weil ich es nicht hätte leisten können. Ja? So in einem anderen Umfeld, in einem anderen Konzept wäre das sicherlich gar nicht die Frage gewesen, ob ich das leisten kann. Ja. Ja. Genau. Ja.
Also auch ich als Nicht-Alleinerziehende atme dadurch bei der Vorstellung. Na, ich meine, ich habe auch mal in einer Community gelebt und es hat sich da auch total bestätigt, auch wenn die leider nicht mehr existiert. Ich arbeite trotzdem daran, wieder eine aufzubauen. Und das hat sich so sehr bestätigt. Also es war ein Und was ich sagen muss, wir haben da noch nicht mal auf dieser Ebene zusammengelebt, wie es hier in der Geschichte fühlbar wird, ja, also wo wirklich gemeinsame Werte, also wo das irgendwie geklärt ist, wie zusammengelebt wird, das hatten wir noch nicht mal. Wir haben einfach nur in einem angemieteten Resort ein Jahr lang zusammen gewohnt, ohne dass irgendwas geklärt war, und selbst das war schon eine unglaubliche Erleichterung. Also es ist nicht nur so, dass ich daran glaube, sondern ich habe es gefühlt und erlebt, und ich muss nochmal auch auf das Beispiel zurückkommen, was ich in Mali kennengelernt habe, da ist es auch so. Also da leben Menschen sehr viel mehr in Gemeinschaft und die Frauen und die Männer, also da ist es, also da ist der, die Vaterschaft ist so wie bei uns, ja, also es ist keine Mutterlinie, aber die Frauen kümmern sich und die Männer übrigens genauso untereinander um die Kinder, die Nachbarinnen, die Tanten, so, also selbstverständlich wird da die Verantwortung geteilt. Und ja, ich beneide immer meine Schwägerin mit ihren zwei Kindern, weil die hat permanent jemand, die sich um die Kinder kümmert, die muss noch nicht mal drum fragen. Ja, und also es ist so, die ist einfach nicht die einzige Bezugsperson der Kinder, nicht bei weitem. Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Stand, wo wir in der Geschichte sind, schon klar wird, aber weil du sagst, so das eigentliche Problem ist eine Kleinfamilie. Kleinfamilien existieren so nur wegen Vaterschaft, wie wir Vaterschaft leben. Ja, also
genau.
Nur da, das, also das führt zu den Konzepten von Kleinfamilie. Wenn wir das auflösen würden, würden wir automatisch in anderen Familienstrukturen leben müssen.
Ja.
Ja. Wollen wir mal weiterlesen?
Ja, Karl, gerne. Lass uns weitergehen. Das Kind muss aber doch wissen, woher es kommt, von wem es abstammt, zu wem es gehört, warf Hans erneut ein. Es ist doch wichtig. Von der Mutter stammt das Kind und von allen Müttern davor bis zur ersten großen Mutter, seien es Eva, Lilith, Lucy oder Demeter, Gaia, Frau Holle oder Frick. Das Reich, das ist groß genug. Kinder sind kein Eigentum, weder das der Mutter und schon gar nicht des Vaters. Sie gehören zur menschlichen Gemeinschaft dazu und die ist für alle Kinder verantwortlich. Männer wollen keine Kinder, sondern Nachkommen, Stammhalter. Vor allem bei Königen und Kaisern ist das so. Und viel Männer tun es ihnen nach. Es geht dabei aber nicht um die Kinder, sondern um Macht und Eigentum im Großen wie im Kleinen. Das ist mein Sohn, sagte der Vater, meine Tochter, meine Frau. Aber der Vater, wollte Hans einwenden. Der Vater, setzte Bertha. Die Vaterschaft ist eine Chimäre, mehr nicht. Danach sollte niemand die Verwandtschaft gerechnet werden. Vater ist der Mann, der sich um das Kind kümmert, der es schützt, behütet, bildet und in die Welt hinausführt. Aber nicht der, der das Kind gezeugt hat. Manchmal sind der biologische und soziale Vater ein und dieselbe Person, manchmal aber auch nicht. Dann ist der soziale Vater viel, viel wichtiger. Das verstehe ich nicht. Was wirst du noch lernen, lächelte Bertha. Der Mann zeugt ein Kind. Es muss im Gegensatz zur Mutterschaft immer erst noch bewiesen werden, dass er der Vater des Kindes ist. Das ist nicht immer leicht. Viele Männer meinen, den Samen in den Mutterleib zu bringen, wie Getreide in die Erde, damit daraus eine Frucht wächst. Aber Sperma ist kein Samen, sondern nur ein Teil, der zusammen mit der Eizelle zur Leibesfrucht wird. Hans lauschte gespannt Berthas Worten. Die Frau bringt ein Kind zur Welt, wie du es eben erlebt hast. Dazu braucht es keinerlei Erklärung oder Beweise oder gar Zeugen. Der Mann hatte 9 Monate zuvor seine kurze Pflicht erfüllt. Das war es da doch dann auch schon. Oft hat er diesen Akt längst vergessen, während die Frau 9 Monate jeden Stunde, jeden Tag daran erinnert wird. Wer der wirkliche Erzeuger ist, ist nur schwer zu beweisen. Selbst die heutigen modernen Vaterschaftstests können nur mit 99%iger Sicherheit sagen, ob der Mann der Vater, der richtige Vater ist, mehr nicht. Die Unsicherheit bleibt immer bestehen. Ja, aber, und wenn ein Gott der Vater sein sollte, fuhr Bertha fort, wie bei Herakles, Simson oder Jesus, dann war es das. Da kann man von der Frau noch so viel Tugendhaftigkeit verlangen, denn sie wurde gar nicht erst gefragt. Und auch der Ehemann hat so immer das Nachsehen. Hans war ganz verwirrt darüber, was er da zu hören bekam. Denn im Schulunterricht ist ihm beigebracht worden, dass der Mann der Vater und die Frau die Mutter ist. Und jetzt sollte dies beim Mann ganz unsicher sein. Obwohl die Religion mit ihrer verquerten Moral und die Wissenschaft mit ihren exakten Untersuchungen so viel Mühe aufgewandt haben, die Vaterschaft mit absoluter Sicherheit festzulegen. Das alles war nur für die Katz. Die Einführung der Vaterschaft als feste Verwandtschaftsbeziehung brachte viel Unheil für die Menschheit, hörte Hans Bertha neben sich erklären. Sie hat die Unterdrückung der Frau durch den Mann verursacht, wie auch die Macht weniger Männer über viele Männer. Damit sich die Männer das gefallen ließen, erhielten sie im Gegenzug die Macht über die Frauen und Kinder in der Familie und waren doch nie sicher, wirklich Väter zu sein. Das machte sie unleidlich und verdrossen. Letztendlich sind Kriege, Hunger und Not sowie Überbevölkerung in der Welt, aus der du kommst, entstanden. Das brachte vielfach die Zerstörung der menschlichen Lebensräume mit sich. Das Bewusstsein der Vaterschaft ist nicht unbedingt ein Glanzstück männlichen Denkens, erklärte Bertha. Fast alle Verbrechen, warnen diese fort, gehen in der Männergesellschaft von Männern aus, weil sie sich in die Welt geworfen fühlen, wie Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre es beschrieben. So wollten sie diese Unsicherheit erklären und konnten es doch nicht. Sie wollten wie viele andere Männer auch, namentlich die Philosophen, schier daran verzweifeln. Manche haben deswegen Suizid begangen oder sind in geistiger Umnachtung abgestürzt. Du stellst uns Männer nicht gerade in einem guten Licht dar, entgegnete Hans niedergeschlagen. Die Männer meinen, sich in der Welt beweisen zu müssen. Deshalb ziehen sie auf Abenteuer aus, um ein Königreich zu erobern oder um das Fürchten zu lernen. Sie kämpfen gegen Drachen, Riesen, wilde Eber und Einhörner. Sie machen sich auf die gefährliche Suche nach dem Heiligen Gral. Oder sie wollen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Deshalb betreiben sie Wissenschaft und Philosophie. Und dabei kommen ganz schlimme Sachen heraus wie Senfgas, Atombomben oder Plastiktüten. Robert Oppenheimer wird als Vater der Atombombe gefeiert. Du siehst, die Vaterschaft ist meist nicht gut. Und Oppenheimer allein war auch nicht der Vater. In der Entwicklung dieser Bombe waren noch viel mehr Männer beteiligt. Politiker, Spione, Physiker, Mathematiker, Köche und Handwerker, immer nur Männer, keine Frauen. Sei denn, sie haben den Männern den Haushalt geführt und mit ihnen geschlafen, um sie von so manchem Albtraum zu befreien. Es wurde aber auch von der Mutter aller Kriege gesprochen, wandte Hans schüchtern ein. Das Wort stammt von einem Diktator, einem üblen Macho, der die Mütter dazu bringen wollte, ihre zweitgeborenen Söhne mit Begeisterung in den Krieg zu schicken. Die Männer wollen sich in allem, was sie tun, stets rechtfertigen, vor sich, vor anderen Männern, vor einem Gott, lächelte Bertha. All das haben Frauen nicht nötig. Frauen müssen sich nicht beweisen. Ihre Weiblichkeit kann den Frauen nicht genommen werden. Sie ruhen in sich selbst. Sie existieren im Einklang mit der Natur. Hans ging schweigend neben Bertha her und wusste nicht, was er sagen sollte. Und dein Vater, was hat dir dein Vater gegeben? Fragte Bertha in das Schweigen. Mein Vater hat immer Ordnung, Disziplin und Gehorsam von mir verlangt, damit mal etwas Anständiges aus mir wird, wenn ich erwachsen bin. Aber ich wollte nicht so werden wie mein Vater. Und meine Mutter? Die hat mich geliebt, einfach nur geliebt. Bei ihr konnte ich zur Ruhe kommen. Sie hat mich getröstet, wenn der Stress in der Schule zu groß zu werden drohte und ich Ärger mit dem Vater hatte.
Ja, was soll man dem noch hinzufügen?
Ist eigentlich alles gesagt, oder?
Ich habe auch das Gefühl, damit eigentlich gut, dass, also ich denke so, gut, dass es mal jemand sagt. Was soll man jetzt noch sagen? Ist ja alles gesagt.
Eigentlich alles geklärt. So, tschüss. Schön war es mit euch. Nein.
Oder?
Ja.
Mhm. Ach so. Ja. Fühlt sich radikal an, was sie sagt. Mhm. Ich liebe ja Radikalität. Wurde mir immer vorgeworfen, ich sei zu radikal. Und also in mir fühlt sich einfach nur richtig an. Das Einzige, was mich so innerlich, körperlich zurückhält, ist dieses, also halt der Gedanke, wo ich mich dann wieder um Männer drehe, weißt du? Also wo ich so einen Mann in die Mitte setze und denke, was denken die jetzt, was fühlen die jetzt, wie fänden die das? Das finde ich total spannend. Also war mir vorher gar nicht bewusst, wie tief ich das in mir hatte. Weil es gibt ja so aus der Matriarchatsbewegung so einen Spruch, Decenter Man, also einfach Männer aus dem Zentrum von allem zu nehmen. Weil das ist ja das, was uns eingetrichtert wird seit Jahrtausenden. So, und wenn wir das mal so einfach machen, so einfach mal nicht den Mann in den Mittelpunkt stellen und mal alles wegnehmen, was da irgendwie, wofür wir uns verantwortlich fühlen könnten, dann ist es eigentlich so, ja, perfekt, oder? Was denkst du?
Total. Also es entmachtet Männer halt.
Ja.
Auch. Total. Und
mit so einer Selbstverständlichkeit.
Das ist natürlich richtig und gut. Und ist ja nicht so, geht ja nicht darum, den Männern ihre Daseinsberechtigung zu nehmen. Ja. Aber eben genau diese Macht, diese Position, in der sie im Moment sind, nämlich dass sie das Zentrum, also der Nabel der Welt sind und das Zentrum allen Geschehens. Und ja, also ich habe gleichzeitig auch so dieses Bild gehabt. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen Zahlen gesehen, wie viele Femizide passieren in Deutschland und war total erschrocken, auch über wie viel Gewalt einfach passiert, Frauen gegenüber in Kleinfamilien, in Beziehungen, in und dachte da eben beim Lesen so, ja, und auch das, ja, würde sich, also würde so und der auch, würde so gar nicht möglich sein. Ja, wenn sie nicht in dieser Position wären, dass sie so viele Frauen in Angst und Schrecken halten können, ja, weil da einfach zu Hause sonst keiner mehr ist.
Ja.
Ja.
Es ist genau das, was du sagst. Es entmachtet Männer und es zeigt, was Bertha da sagt, aber auch total unaufgeregt, warum es nötig ist, sie zu entmachten. Also sie sagt es ja nicht, so nehme ich das zumindest wahr, nicht mit einer Wut, auch nicht mit einem Groll und einem irgendwie sowas wie Rache oder so, ne? Sondern es ist einfach nur so ein, ey, schau mal, also dazu führt es halt, es macht nicht so viel Sinn. Es macht andersrum viel mehr Sinn. Also Macht muss weg. So. Das ist eigentlich. Also das Spannende daran ist, dass wir fühlen, was das mit den Männern machen würde. Und da wird's, finde ich, richtig kritisch, weil du jetzt von Femiziden sprichst. Das Ding ist, dass Männer, und sie beschreibt es total gut so, und ich finde es so genial und erleuchtend, ich finde es wirklich erleuchtend, wie das hier runtergebrochen wird, einfach auf die Vaterschaft. Das hat so, also ich habe das so wirklich so in der Klarheit und Einfachheit noch nirgends gehört. Ich höre immer wieder so von Frauen, hey, der Frieden liegt im Uterus, im Womb. Also, ne, so, hey, wenn wir Frauen uns auf unsere Kraft zurückbesinnen, kommen wir irgendwie an den Punkt. Und dann sagt hier Bertha einfach, hey, nee, das Problem ist Vaterschaft, also das Konzept von Vaterschaft, die väterliche Linie. Und das macht so viel Sinn. So, und was ich aber so beobachte schon länger, ist, wie Männer einfach, können die auch nichts dafür, ihre Identität auf ihrem Mann sein und damit auf der Macht, die sie haben, aufbauen. Und die Macht ist ihnen aber, also die verdienen sie sich ja nicht, die ist ihnen einfach systemisch gegeben.
Ja.
Das bedeutet, wenn man die nimmt, kommen die in so Identitätskrisen rein. Und deshalb gibt es so viel Gewalt, ne, weil das lässt so ganze Identitäten bröckeln. Die wissen dann nicht mehr, wer sie sind,
weil sie das nie entwickeln mussten. Also sie mussten nie so ein Selbstbildnis entwickeln, was auf etwas aufbaut, was wirklich real ist, sondern sie haben ihr Selbstbildnis, auch ihr Selbstvertrauen, was auch immer, aufgebaut auf etwas, was systemisch ihnen gegeben wird, ohne dass da eine Leistung dahinter steht. Oder ein, sag mal, Leistung jetzt nicht im kapitalistischen Sinne, ne, sondern so ein, also sie sind einfach, selbst wenn sie total bescheuerte Menschen sind, ohne Werte und einfach nichts Gutes bewegen, haben sie trotzdem diese Macht. Ja, so. Das heißt, Identität wird aufgebaut auf leeren Hüllen. Und wenn du ihnen das nimmst, dann brechen die so krass zusammen. Also mein Gefühl ist, dass die Angst da schon real ist, dass es, ich weiß nicht, wie so eine gesellschaftliche Umwälzung aussehen könnte, aber das wird krass was zum Einstürzen bringen. Und vielleicht zögern wir deshalb so, das zu fordern. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also es ist halt einfach so weit weg von dem, was im Moment geschieht. Ja,
krass,
so, es spitzt sich ja eher dahin zu, dass sie noch mehr in dieses Zentrum sich stellen, ja, oder dass einfach ganz viel, wie soll ich sagen, dass nochmal ganz viel sichtbar auch wird, wie verrückt das eigentlich, also wirklich im Sinne von, im wörtlichen Sinne verrückt, ja, also dass da was verrutscht ist, verdreht ist, verrückt ist, so, was eigentlich so in der Natur eigentlich nicht wahrscheinlich wirklich das Gesündeste ist, ja. Also, ich weiß es nicht, wie sehr ihr so an den aktuellen Geschichten dran seid, die so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und da ist in der einen älteren Generation geht's ja ganz viel jetzt um die Files, also um die Epstein-Files, also um diese Akten, die in den USA sozusagen ganz viel machthabende Männer in Zusammenhang bringen mit sexueller Gewalt an jungen Frauen, an minderjährigen Mädchen, wo Frauenstimmen eigentlich nicht wirklich ernst genommen werden und diese machthabenden Männer irgendwie alles daran setzen können, dass sowas überhaupt so unter Verschluss bleibt so lange und so viel Theater darum gemacht wird.
Und
ne? Auf der einen Seite, genau gleich, und dann so andererseits, und das finde ich so spannend, dass das im Moment an so vielen Stellen auftaucht, ist gerade wieder eine Dokumentation in aller Munde über P. Diddy. Wer den nicht kennt, das ist ein amerikanischer Rapper, der ganz groß im amerikanischen Rap in den nach den 80er Jahren, also in den 90ern geworden ist und ganz viel sexualisierte Gewalt mit verursacht hat und dafür aber auch nie wirklich richtig angeklagt wurde und da ganz viel machthabende Männer drumherum sind und so. Das ist so eine andere Geschichte, die gerade so hochkommt. Dann ist aber, und es hat jetzt nichts mit sexualisierter Gewalt, aber einfach mit dem Männerbild in Deutschland, die Dokumentation von Haftbefehl, das ist ein Deutschrapper, um den sich ganz viel gerade dreht in der jüngeren Generation. Also es kommen so Geschichten auf, die das alle nochmal in so unterschiedlichen Weisen einfach beleuchten, was Männer eigentlich für eine Rolle haben und für eine Machtposition haben. Und wie krass die, also das sind alles Dinge, Rollen, die nur so sind, weil sie eben Männer sind. Ja, so, du könntest die nicht austauschen. Also während des Frauen würde all das nicht geschehen, was da geschieht. Egal in welcher Geschichte, die da gerade hochkommt. So. Und das lässt, finde ich, einfach nochmal einen neuen Diskurs zu. Ja, so das zu hinterfragen. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, wie tief, tief, tief verwurzelt es eigentlich ist. So. Genau, du wolltest aber was sozusagen auch zu den.
Ja, ich finde, an diesen Epstein-Files zeigt sich eigentlich ganz gut, wie pervers das Ganze ist. Also sowieso, also im bildlichen Sinne ja sowieso, aber es ist ja, obwohl die noch nicht öffentlich geleakt sind, bei vielen Männern schon klar, dass die dabei sind. Und es sind alles sehr reiche und machtvolle Menschen. Und es hat bisher nicht dazu geführt, dass die gestürzt werden. Im Gegenteil, die bauen ihre Macht nur noch aus. Und genauso pervers, also es gehört dazu, ist, sich einfach anzuschauen, dass, ja, Macht liegt generell bei Männern. Aber unter diesen Männern gibt es ein paar wenige, die die am bescheuertsten sind, sag ich mal. Es wird jedes Jahr schlimmer aufgeführt. Also wenn man, wenn man sich auch die deutsche Politik anguckt, es wird ja immer schlimmer, wer da Macht innehat. Ja. Oder wer zumindest damit öffentlich so dasteht. Also viele Machthaber sind ja auch gar nicht immer an der Front so. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Also wie quasi auch das so gestützt wird vom System. Weil es könnte, also ich meine, es könnten ja jetzt auch Männer auf die Straße gehen und sagen, hört mal, ihr Vollidioten da draußen, diese Führung wollen wir nicht, diese Politik wollen wir nicht. Also man könnte das
System
ja innerhalb von 2 Tagen stürzen, wenn wir einfach bestimmte Formen von Boykott durchziehen, ist der Kapitalismus am Ende so und wir können das weg, also man kann das in 2 Tagen beenden. Das Ding ist, man muss sich lange organisieren, um dahin zu kommen und die Arbeit macht halt niemand. Warum? So, ne, also weil Männer das akzeptieren, also Hauptsache, ich habe noch ein bisschen mehr Macht, dann akzeptiere ich auch, dass ich regiert, dominiert werde von, egal wie pervers die sind, Hauptsache, ich bleibe an meiner Machtposition. Weißt du, das ist das eigentliche Perverse daran. Es ist so, ich meine, es ist systemimmanent, es ist immer ein Problem, sowas zu stürzen, weil den meisten das nicht bewusst ist und weil quasi das sich gegenseitig so hochspielt und bestätigt. Aber also, ich meine, wenn ich anfange drüber zu sprechen, kann ich mich echt in Rage reden, wie krank und pervers diese Machtpositionen eigentlich ausgenutzt werden. So. Und dann dagegen einfach Berthas Aussagen, die so simpel sind, die so eine easy Lösung haben, wo ich mir so denke, why not that easy?
Ja, total. Und gleichzeitig, also weil du sagst, es ginge so einfach, es ging in 2 Tagen. Ja?
Theoretisch.
Genau, ginge es ja auch theoretisch. Und wenn wir uns dann fragen, okay, was ist es aber, warum es nicht geht? Ja, klar können wir dann sagen, weil wir das Bewusstsein dafür haben, so können wir sagen, naja, weil eben an bestimmten Machtstrukturen festgehalten wird, ja, die natürlich einfach Männer innehaben. So. Und was mir dann aber sofort, was ich dann sofort sehe, ist, dass so viele diese ganzen Strukturen, weil es sind ja Machtstrukturen, ne, nicht erkennen. Also die simpelsten Strukturen werden nicht erkannt. Wie hängt jetzt zum Beispiel ein Kapitalismus damit zusammen? Das sind Dinge, die so auf der Hand liegen und die eigentlich, also wir sind echt eine gebildete Gesellschaft eigentlich. Ja? So.
Im internationalen Vergleich, jein, also ja.
Jein, aber trotzdem sind wir...
Ja, aber wenn wir uns mit den Asiaten vergleichen, zum Beispiel nein, nur so.
Genau. Aber wir sind trotzdem eigentlich eine gebildete Gesellschaft, so sag ich mal. Ja? So eine durchschnittlich gebildete Gesellschaft. So. Und die sollte... Und wir haben aber gleichzeitig Zugang zu allen Informationen. Ja? So, wir haben sogar eine KI, die wir einfach nur fragen könnten. Und die antwortet uns genau das. Ja, so. Wir stellen aber keine Fragen mehr. Und so, da wollte ich einmal hin. Und wir stellen keine Fragen mehr, weil wir uns an diese Bequemheit so sehr gewöhnt haben, in der wir leben, die diese Machtstrukturen halt einfach auch mit sich bringt. Ja, also so, das ist, also für mich ist es nicht nur so einfach zu sagen, ja, wir müssten einfach nur den Kapitalismus halt boykottieren, sondern das bedeutet einfach was. Das hätte eine Konsequenz, wenn wir das machen würden. Ja, so. Und diese Konsequenz, die ist, glaube ich, etwas, wofür die meisten einfach gar nicht sich bereit fühlen oder nicht, ne? So.
Ja. Mhm. Ja, und pass auf, die Sache ist, ich stimme dir total zu. Gleichzeitig, warum fühlen sich die meisten dazu nicht bereit? Ich würde sagen, weil sie überfordert sind. Ja, also Fragen stellen, glaube ich, viele deshalb nicht, weil sie keine Kapazität dafür haben, sich diese Gedanken zu machen. Und das ist wieder systemimmanent. Bedeutet, Alle Probleme, die wir haben, die dazu führen, dass wir überfordert sind, dass wir keine Kapazität haben, uns zu organisieren, dass wir keine, auch oft kein Geld haben, um eine Gemeinschaft zu gründen zum Beispiel, oder einfach keine Zeit, weil wir so vom Alltag verschlungen werden. All diese Dinge sind Probleme, die systemgemacht sind. Während uns aber Glauben gemacht wird, es sei unser individuelles Problem, auch in der Spiri-Szene, ja, so. Also wir werden auch genauso von der Spiri-Szene irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, verarscht oder am Funktionieren gehalten, indem wir versuchen, irgendwas als Einzelperson zu manifestieren, uns irgendeinen Reichtum herbeizumanifestieren, um uns ein Auto leisten zu können, anstatt dass wir uns um die wirklichen Fragen kümmern, wie können wir denn eine andere Realität gestalten, die für uns alle da ist, nicht nur für mich, nicht nur für meinen Kontostand. Ja? Also jetzt mal ganz real, wie können wir uns denn als Frauen zusammentun, unter Schwestern, wie können wir uns unterstützen? Wie können wir diese Strukturen bauen, dass wir auf einen Clan hinarbeiten? Und das sind reale Strukturen, also so, ich meine jetzt örtliches Zusammenleben, aber das sind schon auch, ich sag mal, innere Strukturen, also emotional gibt es da eine Arbeit zu machen. Aber es braucht auch einfach Zeit, sowas aufzubauen. Ja, also eine Solidarität unter Frauen zum Beispiel aufzubauen, da ein Bewusstsein für zu schaffen. Alte Dinge irgendwie, also alte Glaubenssätze, jetzt mal so ganz banal, ist es komplexer als ein Glaubenssatz, aber das aufzulösen, was Neues da reinzubauen. So, also gleichzeitig haben wir dafür wieder keine Zeit und Kapazität, weil wir alle in unserem Alltag gefangen sind, weil der Alltag immer schwieriger wird, weil es immer schwieriger wird, übers Existenzminimum hinauszukommen, was wieder ein Problem des Kapitalismus ist. Also wird klar, was ich meine, wenn ich das sage, und sonst an euch alle da draußen, fragt so gerne nach. Vielleicht machen wir auch irgendwie eine Folge, wo wir Fragen beantworten oder so.
Oh ja, das wäre cool.
Ne? Also ich will diese Aussage irgendwie nochmal so unterstreichen, vielleicht mit anderen Worten. Die allermeisten Probleme, die wir haben in dieser Realität, in dieser Gesellschaft, sind strukturell. Die sind nicht individuell, die liegen nicht an dir persönlich. Es ist nicht, du musst keine bessere Mutter werden, du musst nicht effektiver werden oder produktiver. All das sind so Dinge, die du glaubst, weil dir Glauben gemacht wird, die dir helfen würden, dich im Kapitalismus an eine bessere Position zu setzen, anstatt dass wir einfach das System, was die Probleme verursacht, verändern.
Richtig. Und es ist aber individuell, sich zu entscheiden, zu sagen, okay, ich will mir die Scheiße anschauen und ich will durch diesen Schmerz gehen, vielleicht einfach, dass es nicht mehr so bequem sein wird, dass ich nicht mehr mich so auf dieser ganzen auch Entsozialisierung, die wir alle Intus haben, stellen muss. Also wenn wir uns wirklich verändern wollen, dann müssen wir so viele Schmerzen, also so viele Tode sterben, ja, um da hinzukommen. Also alleine, was ja so schön auch wirklich dargestellt wird von Bertha, ja, das wären in der Realität heute, nimm mal, weiß ich nicht, 10 Frauen aus deiner Familie zusammen, ja, und lass die in so einer Struktur leben. Weißt du, was das für eine Arbeit bedeutet, dass das funktionieren kann? Ja, so, also damit wir uns wieder sozialisieren können innerhalb von Clans, da ist eine Riesenarbeit vor uns.
Müssen
so, wir sind ja komplett
ja.
asozial geworden.
Ja.
Also, ja. Ja? So, das heißt, das ist, ja. Also das ist ein Riesenthema. Ja, und nicht nur das, also auch wegzukommen von, naja, aber jetzt muss ich mein Auto vielleicht mit anderen Frauen, jetzt muss ich meine Küche mit anderen Frauen teilen oder mein Auto mit jemand teilen oder wie auch immer. So, ja, jetzt habe ich aber vielleicht irgendeinen scheiß Kontrollzwang, weil ich nicht mehr klarkomme auf den ganzen Stress. Also, das sind so viele individuelle Themen, die die individuellen Personen betreffen. Da brauchst du individuelles, okay, I'm ready. Ja? Und ich glaube, das kommt einfach noch nicht, weil es noch zu bequem ist. Egal wie asozial wir sind, egal wie egoistisch wir sind, egal wie, weiß ich nicht, psychisch gestört wir sind, ja? Und wie viel Zwänge wir haben und wie viel Neurosen und alles Mögliche. So, es ist noch nicht so, also es ist noch nicht so unbequem, dass wir sagen, ich schaue mir das alles an. Ja, ich gehe da durch, so, ich bin bereit.
Ich glaube, aber es könnte so unbequem sein. Also ich glaube, dass wir schon an einem Punkt sind, dass wir das sehen könnten. Was aber dazu kommt, ist, dass wir permanent unsere eigene, also wie wir uns fühlen, leugnen und wegdrücken. Das haben wir uns so sehr angewöhnen müssen, um zu überleben, sei es seelisch, emotional in dem System zu überleben, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie es uns geht. Weil wenn wir da wirklich reingehen, glaube ich, dass, ich sag mal so, die Kacke genug am Dampfen ist, dass wir diese Schritte gehen würden.
Ja.
So, wir drücken halt Schmerz weg. So, wir sind so im Spiritual Bypassing, ist alles gut, ist immer alles, ich meditiere mich jetzt irgendwie dahin, wo alles Licht ist, und versuche von der Erde abzuhauen. Also jetzt sinnbildlich, in der Spiritualität machen das ja so viele. So, ich komme irgendwie vielleicht vom anderen Planeten und eigentlich gehöre ich dahin und ich warte nur auf die nächste Inkarnation oder vielleicht kommt das UFO noch morgen oder übermorgen oder 2027. Glauben ja manche, dass es kommt. ich bin ja hier, habe ich schon ein paar Mal gesagt, in U-Boot, wo ich wohne, in so einer Spiri-Hochburg, sind schon manche verrückte Theorien dabei. Also zum Beispiel auch sowas wie, dass mit der Geburt halt irgendwann, also Geburt eines Kindes, irgendwann auch anders gelöst werden kann. So, ja, das ist schmerzhaft und so. Und ich meine, ich weiß, so durch die richtige Atmung alles, also diese Idee von schmerzfreier Geburt, ich kenne Frauen, bei denen das so ist, darum geht es mir jetzt nicht, aber also diese Idee mit der Person, mit der ich geredet habe, die auch recht bekannt ist eigentlich, war so, als wäre das noch was, was sich lösen würde in einem neuen 5D, 12D, 15D Bewusstsein und wir dann auch gar nicht mehr durch den Körper und weißt du, mit so Blut und so gebären würden, sondern dann manifestiert sich das auch anders. Und man muss es mal sagen, wie krank das eigentlich ist. Ne? Also wie sehr wir da von der Muttergöttin wegkommen, wie patriarchal das auch ist. Ja, extrem patriarchal. So ein, wir können auch den Körper überkommen. Wir können diesen heiligsten, natürlichsten Geburtsprozess überkommen. Jetzt muss ich kurz zurückkommen, wie ich da hingekommen bin an diesen Gedanken. Also das Gegenteil ist ja der Fall, wir müssen in den Körper kommen, wir müssen ins Fühlen kommen, ja, um wahrzunehmen, wie es uns eigentlich geht in dieser Realität, so um damit was zu verändern. Also so, wenn du sagst, uns geht's noch nicht gut genug, ich würde ergänzen, wir nehmen nicht wirklich wahr, wie es uns geht, weil das Ganze sich auch so schleichend entwickelt hat, dass wir Dinge, wir haben uns an viele Dinge gewöhnt. Ja, oder wir halten manche Dinge für normal, die total pervers und asozial sind, merken das gar nicht mehr, weil wir eben auch teilweise so abgelenkt sind. Also ich glaube, je mehr wir ins Fühlen kommen, je mehr wir auf die Erde kommen, je mehr wir im Körper sind, umso mehr können wir das wahrnehmen. Und ich denke, wie gesagt, die Kacke ist genug am Dampfen, als dass wir jetzt und heute sagen könnten, wir schließen uns zusammen auf verschiedenen Ebenen und bauen Holleland wieder oder holen uns Holleland zurück.
Ja, also sehe ich auch so.
Und gleichzeitig sind wir gefühlt meilenweit weg davon. I know.
Genau.
I know.
Und einfach so sehr gebrainwashed. Also es ist einfach verrückt, weil gerade wenn wir sagen, wenn wir sehen, wie sehr so spirituelle Lieder große gebrainwashed sind und wie sehr sie in der Illusion hängen, ja, von dieser Karotte vor der Nase. Ne? Das ist verrückt. Also es ist wirklich crazy, weil es zeigt, dass auch das einfach so wenig mit Spiritualität zu tun hat. Wirklicher Zugang zu irgendeinem natürlichen tiefen Seinszustand, ja, den man vielleicht spirituell erachten könnte. Ich weiß nicht was. Also es hat einfach so wenig damit zu tun, weil es auch da immer wieder, es ist immer wieder diese Karotte vor der Nase, ja, an die geglaubt wird. So, und dieses also da aufzuwachen, wirklich aufzuwachen, ja, und zu merken, dass das einfach, dass das so eine fucking Illusion ist.
Es fühlt sich weit weg an, ich stimme dir total zu. Und das Ding ist, um das zu erklären, brauchen wir irgendwann eine andere Audioreise, weil dann brauchst du ganz viel Kontext. Ich weiß, dass man das erklären kann. Und trotzdem haben wir jetzt ein paar Mal Kapitalismus angesprochen. Und ich würde gern einmal ein bisschen Kontext geben. Nicht zu viel, aber so ein bisschen, weil ich das weiß aus der Erfahrung, was da in vielen angeht. Also ich weiß, oft ist Bestätigung da, oft sind Fragezeichen da und der Wunsch nach mehr Wissen. Oft ist auch Widerspruch da. Also auch in Interviews, die ich führe, stoße ich immer wieder darauf, wo ich mir so denke, ja, sorry, eigentlich, um ehrlich zu sein, denke ich mir, es kann doch nicht sein. aber vielleicht auch einfach, okay, wir müssen drüber reden. Und zwar, erstmal, es geht, wenn wir Kapitalismus kritisieren, ja, geht es nicht darum, dass wir, es geht nicht um Sozialismus. Es geht aber auch nicht darum, dass wir kein Geld haben wollen oder dürfen. Ja, jetzt mal so in Zahlen. Es wäre total gesund, wenn wir in einer Welt leben würde, wo es einige Millionäre gibt. Und wenn wir den Kapitalismus verändern oder sogar stürzen und in ein matriarchales Prinzip zurückgehen, beziehungsweise, muss ich auch kurz sagen, Patriarchat ist der Treibstoff für Kapitalismus. Also den Kapitalismus gibt es nicht außerhalb des Patriarchats. Okay? Um das zu erklären, machen wir auch eine eigene Audioreise. Aber, also, wenn wir uns jetzt matriarchale Prinzipien anschauen möchten, da ist es durchaus möglich, dass es Millionäre gibt, die würden aber anders agieren. Da geht es prinzipiell nicht um Besitzanhäufung und es geht nicht darum, etwas festzuhalten, einfach nur um es festzuhalten, weil das spielt ja immer Macht zu. Es geht aber durchaus darum, viel Wert zu schaffen, ja, und den halt wieder in den Kreislauf zurückzuführen. So. Und trotzdem einfach, nehmen wir mal so Übergangsideen, ja, Übergangsmomente, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte, weiß ich nicht, was realistisch wäre. Es ist total in Ordnung, wenn es Millionäre gibt. Millionäre sind regional agierend und geben meistens immer sehr viel mehr zurück in den Kreislauf, als sie rausnehmen. Okay, das Problem fängt tatsächlich bei Mehrfachmillionären an. Das meine ich jetzt auch nicht doppelt oder dreifach, sondern so ab 10 oder mehr Millionen oder ab dem, also was das wirklich Problem sind, sind Milliardäre. Ja. So, also da fängt es an, dass Kapitalismus so krank wird. Ihr müsst euch vorstellen, dass das, also es funktioniert nicht ohne Ausbeutung. Okay, wir könnten in einem System leben, wo viele Menschen Millionäre sind, da müssen wir noch nicht zwingend von Ausbeutung sprechen. Bedeutet, wenn wir Kapitalismus kritisieren, ja, dann heißt es nicht, dass es nicht auch Menschen geben kann, die sich vielleicht was aufbauen, die vielleicht wollen, wenn wir dabei bleiben wollen, viel leisten und dafür viel zurückbekommen oder so. Ja, all das kann durchaus bestehen bleiben. Okay? Also wir reden bei einer Kapitalismuskritik wirklich um andere Dimensionen und die muss man sich mal vor Augen führen.
Total gut, was du da sagst. Also dieses, das ist, was es so, nämlich was es so deutlich macht, auch ist, dass wir dann nicht mehr von etwas Zyklischem sprechen, sondern dass wir dann von, also was Kapitalismus ausmacht, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer, also linear immer weiter, ja, oder linear wachsend immer weiter sozusagen sprechen. Und dass das ja nichts mehr mit Leben, Tod, Wiedergeburt, dem Zyklus, dem zyklischen Denken, ja, zu tun hat. Also dieses Zurückgeben in die Community, ja, was noch möglich ist, wenn wir in einem kleineren Millionenbereich bleiben. Ja, so. Also das den Gedanken wollte ich einfach nochmal unterstreichen und nochmal festhalten. Ja, dass wir im, also Frau Holle ist die, die zyklisch denkt. Ja. Und Kapitalismus ist das, was einfach so linear darstellt. Und genau. Und gleichzeitig diese krasse, krasse Produktivität im Gegensatz zu einem natürlich schöpferischen Dasein. Ja? Was total spannend ist, weil wir da nämlich wieder die Pechmarie und die Goldmarie haben.
Ja, sehr spannend. Wollen wir das jetzt besprechen oder in einer anderen Folge?
Das besprechen wir dann in der nächsten Folge sehr gerne. Also da gehen wir einfach nochmal auf diese ganzen Symboliken oder auch archetypischen Dinge ein, ja, und können auch noch mal darauf eingehen, für was steht dieser Fleiß und der Pechmarie und der Goldmarie, also dieser Unfleiß des Peches und der Fleiß des Goldes und all diese ganzen Dinge, die da so mit noch dranhängen. Genau, sei sehr gespannt.
Ja, ich freue mich da auch drauf. Nur, dass es nicht zur Verwirrung führt. Es wird wahrscheinlich die übernächste Folge, wenn wir uns an unseren Plan halten. Nur als Info für euch. Und ein Gedanke, der mir da noch kommt, und denkt den doch mal gerne mit, ihr alle, die ihr zuhört, ob ihr das auch so seht. Wenn wir im Holleland leben, wenn wir uns das mal als unsere Realität jetzt vorstellen, glaube ich, dass die allermeisten Beweggründe, die wir hätten, Millionäre zu werden, auch wegfallen würden. Ja, zumindest dieses Gefühl von Notwendigkeit, ich brauche viel, viel mehr Geld, um frei und unabhängig und sicher zu sein. Ich glaube, im Holleland sind so ziemlich alle Bedürfnisse, Grundbedürfnisse auf eine Art gedeckt, dass es uns nicht mehr so wichtig wäre, viel Geld zu haben, weil es nicht mehr so nötig wäre. Also jetzt.
Und
ja,
damit auch die Erschöpfung, in der wir sind.
Ja.
Ja, wichtig gleichzeitig zu benennen, so, weil all das, dieses wahnsinnige Funktionieren, ja, und sozusagen so gerade für uns Frauen, ja, so sehr in diesem geradlinigen immer mehr, immer weiter, immer höher, immer schneller zu sein und noch mehr zu leisten und noch mehr zu leisten, da rauszufallen, da fallen wir gleichzeitig auch aus der Erschöpfung raus und kommen zu unserer Kraft.
Ja.
Ja.
Ich bin so gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Ich auch.
Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich freue mich auch auf Diskussionen. Also ihr dürft auch gerne schreiben, wenn ihr andere Meinung habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr kritisch seid, wenn ihr denkt, was erzählen die da? Was auch immer, wir freuen uns wirklich auf Austausch und Diskurs, weil der ist halt so nötig, dass wir vorwärts kommen. Ja,
total.
Also wenn du uns jetzt einfach nur zuhörst und deine Gedanken so für dich behältst, auch cool, also gut, dass du zuhörst. Aber es wird so viel effektiver, wenn wir darüber reden, wenn wir uns da einander kennenlernen, sag ich mal, fühlen lernen. Und wenn wir natürlich, das wäre so ein bisschen die Bedingung, auch offen sind für Austausch. Ja, also jetzt so, sag ich mal, einfach eine Meinung abzulassen, um eine Meinung abzulassen, funktioniert nicht so gut, wie vielleicht Fragen zu stellen oder Gedanken zu schildern, die eigene Sichtweise zu erzählen, von sich zu sprechen, immer halt mit einer bestimmten Offenheit. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich mich auf deinen Kommentar freue und dein Teilen, dein Sharing in der Gruppe. Ja. Gehen wir den nächsten Schritt, Julia? She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom.